Danke. Das ist ein bisschen so, wie kurz nach der Geburt getrennt geworden zu sein und dann plötzlich zu entdecken in einer anderen Gemeinde, hey, da ist ja ein Bruder von mir. Hey, da ist ja eine Schwester von mir. Familienzusammenführung, wenn wir übergemeindlich zusammenkommen, wenn wir im Leib Christi in einer Stadt wie in Augsburg verbunden sind und miteinander Gottesdienst kommen und vor unseren Bruder und Herrn Jesus und vor unseren Vater im Himmel kommen. Also guten Morgen, liebe Schwester, guten Morgen, lieber Bruder. Ich bin euer Bruder Markus. Ich bin hier nicht als allererstes als leitender Referent vom CVDM Augsburg und ich bin auch nicht als der Mann von Caroline hier, obwohl sie im zweiten Gottesdienst auch hier sein wird. Und ich bin auch nicht Vater, ich kann nicht von eigenen Kindern reden, aber wir haben einen gemeinsamen Vater im Himmel. Und als ich für diese Predigt angefragt wurde, war ich gerade in der Vorbereitung auf ein Vater-Sohn-Wochenende. Und nach dem, was ich gesagt habe, könnt ihr euch vorstellen, es ging nicht darum, mit einem eigenen Sohn Zeit zu verbringen, sondern mit dem Vater im Himmel. Es ging auch nicht darum, mit meinem 72-jährigen Vater Zeit zu verbringen, wie wir es früher gemacht haben, als wir beide noch jünger waren. Im CVJ in München gab es Vater-Sohn-Wochenenden und wir haben miteinander Nägel eingeschlagen und miteinander coole Sachen erlebt, die man als Vater und Sohn gerne zusammen macht. Aber dieses Wochenende war ein ganz anderes. Ich nehme immer wieder Zeit, so 4-5 Tage, wo ich mich zurückziehe. Und ich habe eine kleine Ferienwohnung in Lauingen neben Dillingen an der Donau gefunden und war dort in einem 300 Jahre alten Haus unterm Dach in einer, ja, gut ausgestatteten Klosterzelle, wenn man so möchte. Das Fachwerk bis ins Zimmer rein. Ich musste ein bisschen gucken, dass ich bei meiner Größe mir nicht den Kopf einschlage. Aber ich habe so einen schönen Sitzplatz unter einem Fenster gefunden. Es gab kein Sofa tatsächlich in dieser Wohnung, aber wir hatten trotzdem eine richtig gute Zeit. Und ich möchte euch ein bisschen was von dem, was ich über unseren Vater so in der letzten Zeit lerne und empfange, teilen an diesem Morgen. Und zwar unter der Überschrift, zeig uns den Vater. So ein Vater-Sohn-Wochenende oder so ein Vater-Sohn-Vater-Kind-Moment hatten auch die Jünger, ohne es zu wissen. Ich habe in diesen Tagen The Chosen, die 5. Staffel, geschaut, das letzte Abendmahl. Und jede dieser Folgen geht damit los, dass Jesus mit den Jüngern im Abendmahlsaal zusammen ist. Darf ich mal fragen, wer hat die 5. Staffel schon gesehen? Ganz frisch auf der App, kann man gut angucken. Das war eine der Ressourcen, mit denen ich dort mit dem Vater unterwegs war. Ich hatte natürlich mein Tagebuch dabei. Ich hatte das Buch von Pete Greig, Dirty Glory, die Herrlichkeit Gottes mitten im Dreck dabei, die Fortsetzung seiner Red Moon Rising Geschichte von 24/7 Prayer. Ich hatte ein Video, das ich mir unbedingt nochmal anschauen wollte im Hinterkopf. Dort gab es WLAN. Von Bill Johnson, der eine Predigt gehalten hat, die heißt A Healing Message for an Orphaned Heart. Eine heilsame Botschaft für ein Waisenherz. Die wollte ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Und last but not least hatte ich meine Bibel dabei, die NGÜ. Und wenn du deine Bibel dabei hast, lade ich dich ein, mit mir in Johannes 14 reinzuschauen und sie aufzuschlagen. In Johannes 14, in Vers 7, sagt Jesus zu seinen Jüngern in seinen Abschiedsreden, also ungefähr so wie in diesem Abendmahlsraum, zu seinen Freunden, mit denen er jetzt 3 Jahre unterwegs war und so zu dem zusammenfassenden Abschluss ausholt, um alles, was wichtig ist für sie, nochmal auf den Punkt zu bringen und sie vorzubereiten auf das, was kommt. Und nach diesen langen Jahren des Unterrichtens und des Lehrens und des Miteinander sagte zu ihnen, wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, Vers 7, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, er kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Jesus geht davon aus, dass seine Jünger den Vater bereits kennen und ihn bereits gesehen haben. Das ist vielleicht wie mit einem Grundschullehrer, der nach 4 Jahren Unterricht bei den Kindern davon ausgeht, dass sie lesen und schreiben können und dass sie das einmal eins beherrschen. Und dann sagt einer der Jünger, Philippus, Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Und der Lehrer nach den 4 Klassenjahren Unterricht denkt sich vielleicht, what? Ihr könnt immer noch nicht lesen und schreiben und auch immer noch nicht das Einmaleins? So ungefähr lese ich, dass Jesus dann antwortet, so lange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du das sagen? Zeig uns den Vater. Offenbar haben die Jünger Jesu Auftrag noch nicht richtig verstanden. Offenbar haben die Jünger vieles andere gehört und gesehen und genommen und waren begeistert und haben Dinge ausprobiert, aber sie haben noch nicht in Jesus den Vater erkannt. Sie haben noch nicht seine Hauptbotschaft, seinen Hauptauftrag wahrgenommen, nämlich den Vater zu offenbaren. Jesus sagt in Johannes 17 zum Vater, ich habe dich verherrlicht auf der Erde, ich habe ihnen deinen Namen kundgetan. Niemand hat Gott je gesehen. Das ist der Anfang vom Johannesevangelium, Vers 18, Johannes 1. Außer dem Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Wir brauchten Jesus, um den Vater kennenzulernen. Er hat ihn gesehen. Er saß auf seinem Schoß. Er hatte die ewige Gemeinschaft mit ihm. Und er ist gekommen, um uns den Vater zu zeigen. Und nach 3 Jahren Zeit mit den Jüngern haben sie es immer noch nicht verstanden, dass sie in Jesus den Vater kennenlernen und ihm begegnen können. Totales Missverständnis. Und liebe Geschwister, ich glaube, es geht uns genauso. Ich glaube, es geht mir genauso, dass ich zwar viel von Jesus weiß und diese Facette der dreieinigen Gottheit viel angeschaut habe, aber dass es mir echt noch an Nachholbedarf, dass es echt noch einen Nachholbedarf gibt, was das Erkennen des Vaters auch in Jesus angeht. Und er sagt dann, glaubt es mir, Vers 11, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist, glaubt es mir bitte. Wenn ihr immer noch nicht davon überzeugt seid, dann glaubt es wenigstens aufgrund von dem, was durch mich geschieht. Also wenn ihr schon es nicht an meinem Sein merkt, dann glaubt es wenigstens wegen dem, was ich tue. Aber eigentlich, höre ich daraus, will Jesus, dass wir allein schon an seinem Sein den Vater erkennen und nicht nur oder erst dann, wenn er in seinem Namen handelt. Er möchte, dass der Vater im Wesen Jesu, im Gesicht, in der Art und Weise, wie er den Menschen begegnet, erkannt wird und nicht nur daran, dass er halt tolle Werke tut und Wunder vollbringt und das Reich Gottes in der Weise aufbrechen lässt. Es geht Jesus darum, dass wir den Vater kennen, dass wir ihn wirklich tief kennen, dass wir ihn nicht in unsere Kontaktliste aufnehmen für den Fall der Fälle, dass wir ihn nicht, ihr kennt es vielleicht, ja komm, gib mir die Nummer, vielleicht brauche ich es irgendwann mal. Sondern dass wir ihn wirklich kennen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, dass wir mit ihm vertraut sind, dass wir tiefer sehen, dass wir den Kern des Vaters, sein Herz erkunden und kennen. Und Jesus war die Repräsentation des Vaters auf Erden, die vollkommene Darstellung, die vollkommene Widerspiegelung. Es heißt in Hebräer 1, Vers 3, er war der Abglanz der Herrlichkeit des Vaters, der Abdruck seines Wesens. Wenn das so ist, dann können wir die Jesus-Geschichten mit einer neuen Brille als Vater-Kind-Momente lesen. Denken wir an den reichen Jüngling, der zu Jesus kommt und sagt, wie kann ich das ewige Leben haben? Und sagt, ich habe alle Gebote gehalten. Und Jesus sagt, eins fehlt dir, verkaufe alles. Du hängst an deinem Geld. Und ich stelle mir vor, das war ein Vater-Sohn, ein Jesusreicher Jüngling-Moment, wo der Vater dann zu weinen anfängt, weil der reiche Jüngling sich von ihm abkehrt und sagt, mein Geld ist mir wichtiger als die Gemeinschaft mit dir. War es nicht so auch beim verlorenen Sohn? Das Geld war wichtiger als die Gemeinschaft mit dem Vater. Denken wir an Jesus und die Ehebrecherin, die wegen Ehebruch vor ihn gebracht wird, um sie zu steinigen, wie es im Gesetz steht. Und Jesus nimmt sie in Schutz, indem er sagt, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Was wäre das für ein Blick, das als Vater-Tochter-Moment zu sehen, der sie in Sicherheit nimmt vor den Anfeindungen aufgrund ihrer Unperfektheit. Der Vater möchte uns durch Jesus begegnen und er nimmt den verlorenen Sohn, als er zurückkommt, in den Arm. Er nimmt ihn in Schutz. Er vergewissert ihn seiner Identität als Sohn und er möchte ihn nicht als Arbeiter, als Werker. Oder denken wir als drittes und letztes an Petrus, der Jesus verleugnet hat und zu dem Jesus sagt, alles gut, weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Und der Vater durch Jesus in Petrus eine neue Identität und eine erneuerte Berufung ausspricht und sagt, ich glaube immer noch an dich und ich will mit dir mein Reich bauen. Und denken wir an unsere eigenen Momente mit Jesus und denken wir an Vater-Kind-Momente. Als der Sohn zurückkommt, gibt der Vater ihm, seht ihr, zum Verwechseln ähnlich. Der Vater gibt dem verlorenen Sohn den Ring, das festliche Gewand, die neuen Schuhe. Das ist eigentlich wie bei der Kleidertauschparty. Eine Art, den Vater im Himmel zu zeigen, der neu einkleidet und der wiederherstellt. Jesus lebt den Vater vor in den Begegnungen, die er mit Männern und Frauen, mit Söhnen und Töchtern, mit Kindern, mit Jungs und Mädels hat, um den Vater, wie es in Lukas 15 in der Geschichte vom verlorenen Sohn zusammengefasst wird, auf den Punkt zu bringen und vorzuleben. Und er lebt selber davon, dass er diese Vater-Sohn-Beziehung hat. Denken wir nur an die Momente, die uns auch bekannt sind, wenn der Vater öffentlich sagt, das ist mein Sohn. Das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Es gibt drei Punkte, wo Jesus öffentlich vom Vater angesprochen wird. Der erste am Anfang seines Dienstes bei seiner Taufe. Der zweite, vielleicht noch bekannte, die Verklärung, wo Jesus mit Jüngern auf dem Berg ist und eine Stimme vom Himmel kommt, mit der gesagt wird, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude, auf ihn sollt ihr hören. Und vielleicht nicht so bekannt, die dritte Szene, wo ich mir, als ich The Chosen, die Staffel 5 geschaut habe, gedacht habe, jetzt sind sie aber kreativ geworden. Plötzlich, mitten als Jesus im Tempelbereich predigt und die Leute lehrt und unterrichtet, erscheint in dem Video eine Stimme vom Himmel mit Donner. Und ich denke mir, boah, jetzt sind sie aber sehr kreativ geworden. Und dann lese ich in Dirty Glory von Pete Drake, nee, das war wirklich so, das steht sogar in der Bibel, schau nochmal nach. Da heißt es in Johannes 12, jetzt ist meine Seele voll Unruhe und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen, wegen dem Vater. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und will ihn abermals verherrlichen. Drei Momente im Leben Jesu, wo öffentlich seine Beziehung zum Vater proklamiert wird und der Vater seine Liebe und vielleicht in heutiger Sprache seinen Stolz über seinen Sohn zum Ausdruck bringt. Eigentlich hat er zwei Botschaften über Jesus. Ich liebe dich und ich bin stolz auf dich. Davon lebt Jesus. Das müssen auch wir hören. Und Bill Johnson sagt in seiner Predigt, wenn ich zu meinem Vater gehe und wichtige Fragen stelle, So, wie soll ich das oder das machen? Wohin soll ich gehen? Worauf soll ich meine Priorität als nächstes legen? Antwortet der Vater eigentlich fast immer mit: Ich liebe dich. Und ich bin stolz auf dich. Weil der Vater unsere tiefste Sehnsucht kennt und auf die antwortet. Der Vater kennt die tiefste Sehnsucht in uns nach der Liebe und nach der Wertschätzung und nach der Freude am Vater über uns. Und die möchte er uns sagen. Und vielleicht kann man so sagen, wenn er schon die Gelegenheit hat, unser Ohr zu bekommen, dann wird er nicht mit komplexen Antworten auf komplexe Fragen reagieren, sondern er wird uns erinnern an das Wesentliche, nämlich, dass er dich liebt und dass er auf dich stolz ist. Jesus ist gekommen, uns den Vater zu zeigen in einer Zeit, in einer Welt von Weisen. Weil wir, vielleicht auch wir Christen, zu sehr auf Jesus geschaut haben und den Vater nicht mehr so sehen. Vielleicht wie die Jünger, die eine nicht bewusste Vater-Sohn-, Vater-Kind-Begegnung im Abendmahlsaal hatten. Und ich glaube, dass der Vater uns locken will, dass wir genauer hinschauen auf sein Wesen, auf seine Art, uns im Alltag zu begegnen, weil er eigentlich so nah ist und weil er uns eigentlich so viel von seiner Liebe zeigt in vielen kleinen Details. Vielleicht ist es bei dir auch so, dass wir Gott so für die wichtigen Dinge als zuständig erkennen, so für Heilungen, für Wegweisung, für Kraft. Und wir denken so, die Kleinigkeiten, die sind unter Gottes Niveau. Die sind so, das sollen wir Menschen miteinander klären. Aber nein, der Vater ist an jedem Detail, an der kleinsten Kleinigkeit deines Lebens, deiner Gefühle, deines Innenlebens, er ist daran interessiert. Und er weiß es auch schon. Aber manchmal wissen es wir deshalb selber gar nicht, weil wir zensieren. Weil wir sagen, bevor ich zum Vater komme oder wenn ich schon zum Vater komme, dann muss ich dieses oder jenes vorenthalten und vor der Tür stehen lassen. Und er liebt es, uns Freude zu machen mit Unwichtigkeiten. Ich habe wenig Zeit gehabt an dem Abend, kam zu spät für den Anpfiff nach Hause. Ich schaue gerne Fußball und ich schalte ein und es ist 43. Minute und mein Lieblingsverein schießt ein Tor in den nächsten 3 Minuten bis zur Halbzeit. Ich muss ins Bett. Am nächsten Morgen stelle ich fest, es war das einzige Tor. Danke, Vater. Du verstehst mich. Du weißt, wie ich deine Liebe verstehe. Wie verstehst du die Liebe des Vaters? Ich gehe an der Donau spazieren, ich habe schlecht geschlafen, bin zu früh aufgewacht und ich laufe an einem Morgen an der Donau entlang, wo der Nebel noch so sanft über das Wasser schleicht und wo die Sonne wie so Scheinwerfer in einem von Nebelleuchten Scheinwerfer durchfluteten Bühnen in der Natur durchblitzt und ich denke, danke Vater, unser Moment, Vater-Sohn-Moment, Vater-Kind-Moment. Oder es ist ein bisschen windig, es ist Herbst, es war nicht lange her und diese Nasenzwicker fliegen wie Propeller auf den Boden. Ich denke mir, oh, einfach nice, oder? Also wie verschwenderisch Gott ist. Die Kleinigkeiten, die wir verpassen, weil wir so busy sind, weil wir so beschäftigt sind, dass wir die Hinweise, ich bin da, ich liebe dich, ich bin stolz auf dich, einfach verpassen. Die wichtigste Entdeckung, die du je machen kannst, ist die Liebe, die der Vater für dich hat. Und ich habe das auch gebraucht, dass ich mich wirklich dem Vater im Himmel, ich sag mal, wieder annäher. Wenn ich solche Vater-Sohn-Wochenenden mir mit Gott Vater nehme, dann versuche ich viel lieber meine Vorstellung zu arbeiten und den Heiligen Geist zu bitten, mir zu zeigen, wie darf ich dir begegnen, wie ist heute unser Setting. Und dann sitze ich mal mit Jesus an einem Biergartentisch und wir trinken unser Lieblingsgetränk und wir quatschen einfach. Und weil ich nicht weiß, was in mir alles ist, habe ich mir jetzt in diesen Tagen die Hilfe genommen, dass ich Jesus anrufe. Ich habe mein Handy genommen, weil wenn es nur in meinen Gedanken abläuft, weiß ich selber nicht, was jetzt wirklich Sache ist. Kennt ihr das? Ihr müsst es sagen, ihr müsst es vielleicht sogar aufschreiben, um einfach zu wissen, was ist gerade wirklich auf meinem Herz. Und ich habe mein Handy genommen, ich habe die Sprachmemo aufgemacht und auf Aufnahme gedrückt und mein Handy ans Ohr gehalten und mit Jesus telefoniert. Es war witzig. Es war wirklich witzig. Wir haben geschmunzelt. Es hat mir einige Lächeln, ja, dein Lächeln ist über mir so über die Lippen geworfen. Ich weiß nicht, ob ich es mir nochmal anhöre. Es hat einige Denk- und vielleicht auch Hörpausen. Und es ist ein langer Track geworden. Wir haben eine Stunde telefoniert und haben uns dann verabschiedet bis zum nächsten Mal. Und weil das so gut war und ich dachte, Vater, das könnten wir eigentlich auch haben, habe ich am Ende der Tage versucht, einfach so zu hören, Herr, was willst du mir sagen? Und ab und zu nehme ich dann einfach mein Tagebuch. Und das Witzige in dem Moment war tatsächlich, ich war so am Hin- und Herlaufen in dem Raum. Und dann habe ich so den Impuls gehabt, setz dich zur Ruhe. Ich dachte, was ist das denn? Das kenne ich eigentlich nur so von Rente oder von Arbeit aufhören. Setz dich zur Ruhe. Und es war wortwörtlich gemeint. Setz dich hin, damit du zur Ruhe kommst und damit du hören kannst. Also habe ich mich hingesetzt, mein Tagebuch, leere Seite aufgeschlagen. Und dann hatte ich den Gedanken, der Vater sagt zu mir, Markus, schreib auf, was du denkst, dass ich dir jetzt sagen will. Das ist ja das gigantische Risiko, das Gott damit eingeht, dass er mit uns zusammenarbeiten, dass er mit uns eins sein möchte, dass er sagt, das, was dir auf dem Herzen ist, ist mir auf dem Herzen. Warum? Ja, weil du mich liebst und mit dem, was du aufs Herz bekommen möchtest, mich ehren und zurücklieben möchtest. Versetzen wir uns kurz rein. Wir können doch nicht, wenn wir das Erlaubnis von Gott haben, aufzuschreiben, was wir denken, dass er uns schenken oder sagen möchte, als erstes aufzuschreiben, das Auto, das ich mir schon lange gewünscht habe. Das kriegen wir nicht übers Herz, weil wir den Vater mit dem, wie wir antworten, ehren wollen. Also es ist ja schon in Beziehung. Und aus dieser Beziehung heraus habe ich die Erlaubnis zu schreiben, was ich denke, dass der Vater in mein Leben sprechen möchte. Und ich kann ihn damit ehren und ihm eine Freude machen, weil er dann das zustimmen und sagen kann, du hast es, du hast mich gesehen, du hast mich verstanden. Ist das übergriffig? Müssen wir nicht rein aus dem Empfangen? Der Vater hat sich so sehr mit uns verbunden, dass er sein Herz bereits auf unser Herz gelegt hat. Und das, was wir bitten, sagt er, das werden wir empfangen. Warum? Weil es seine Bitte war. Weil es sein Herz war. Wie sonst könnte er das zu seinen Jüngern sagen? Bittet und ihr werdet empfangen. Wenn wir nicht schon diese Vater-Kind-Momente gehabt hätten und sein Herz gesehen hätten und nicht mehr wie die Jünger, wie Waisen rumlaufen, die ihren Vater nicht kennen. Stell dir vor, der Philippus sagt, zeig uns den Vater und die anderen sagen, ja genau. Es ist herausfordernd, in unserer Zeit dafür die Vorbilder zu haben, es nicht nur auf die Bibel und den Heiligen Geist angewiesen zu sein, um den Vater zu sehen. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Jesus sagt in Johannes 20, wie mich der Vater sendet, so sende ich euch. Jesu Auftrag war es, den Vater zu offenbaren, dem Vater ein Gesicht zu geben. Liebe Brüder und Schwestern, wir sind dazu berufen, dass wir dem Vater ein Gesicht geben für eine Zeit, für eine Familie, eine geistliche Familie, die wie Waisen ohne den Vater zu kennen rumläuft. Also stellen wir unsere Vater-Kind-Beziehung in den Dienst aus dem Sein heraus. Einfach nur, weil wir Zeit mit dem Vater verbracht haben, wird es unser Herz, wird es unser Angesicht verändern. Und zu sagen, ich glaube, dass der Vater durch mich sichtbar wird, wenn ich jetzt aus dem Zimmer wieder rausgehe. Ich möchte es im Glauben ergreifen und beten, Vater, verherrliche dich durch mich. Wer mich sieht, sieht den Vater. So hat Jesus gesagt und so sollen und dürfen wir glauben und sagen. Liebe Klasse, wer mich sieht, sieht den Vater. Und es ist so. Und zwar unabhängig davon, ob wir den wahren Vater widerspiegeln oder irgendeine Autoritätsperson. Sie werden Rückschlüsse aus dem, wie du bist, über den Vater im Himmel schließen, sobald du dich mit ihm in Verbindung gebracht hast. Und auch wenn nicht. Die Welt lernt von Autoritätspersonen, wie dieses höhere Wesen sein müsste, ist. Wir kennen das von Sozo. Ich weiß nicht, ob alle von euch mit den Sozo-Lehren auch vertraut sind, aber das ist ja das, was wir in diesem Heilungsgebet erleben, dass unsere Vaterbild, unsere Vaterbeziehung wiederhergestellt wird und wir den Menschen, die Lügen in unser Kopf darüber, wie der Vater sei, widersprechen müssen, um vergeben müssen, damit der Vater wieder durchkommt mit seinem wirklichen Wesen. Und deswegen ist es mir so auf dem Herz zu sagen, Vater, lass mich dich widerspiegeln. Zeig mir dein Herz für mich und wirke durch mein Sein, einfach durch das, wie ich von dir und deiner Liebe geprägt bin. Ich nehme diese Sendung an, dem Vater ein Gesicht zu geben. Und das ist keine Frage des Geschlechts. Ihr habt das schon mitbekommen. Es ist keine Frage, ob ich Mann oder Frau bin. Und deswegen tun wir der Welt einen Gefallen, wenn wir Vater-Kind-Momente haben und wenn wir Jesus in Vater-Kind-Momenten lesen, um darin den Vater selber tiefer zu entdecken, zu sehen und dann auch einfach ganz natürlich widerspiegeln und ausstrahlen. Vom Einmal-Eins des Lebens zum Eins-zu-Eins des Lebens. Es geht nicht darum, rechnen zu können, sondern das Wesentliche ist, den Vater zu kennen und auf die Frage nicht mehr stellen zu müssen, zeig uns den Vater, sondern sagen zu können, wir kennen den Vater, weil wir dich, Jesus, kennen, weil du ihn uns offenbart hast und wir danken dir dafür, dass du auf die Erde gekommen bist, um uns den Vater zu zeigen und wir wollen dich nicht nur als Bruder und Herrn, sondern als den Bringer des Vaters glauben und immer wieder suchen. Ich lade uns ein, dass wir jetzt darauf reagieren und vielleicht einen Moment still sind, zu sagen, ja, das, was jetzt auf meinem Herzen ist, das bete ich. Und dann gebe ich der Technik ein Zeichen, dass wir einfach ein Lied, das dieses Gebet nochmal aufnimmt in tollen Worten, die genau passen, auch den Heiligen Geist zu bitten, sein Werk zu tun, den Jesus gesandt hat, damit wir nicht als Waisen zurückbleiben, sondern der dieses Werk Jesu voll fortführen möchte, dass wir mit dem Vater in Verbindung sind und den Vater sehen, dass wir beten, Heiliger Geist, zeig uns das Herz des Vaters. Lass uns einen Moment still sein und dann bitte ich die Technik um das Lied.